Herzlich willkommen zu einer Folge Waffeln einer Frau Sommerspezial. Mhm. Und Clemens, ich habe heute schon den Trenchcoat an und die Sonnenbrille, denn wir empfangen einen Spion, einen echten Spion, einen Agenten. Bei uns wird es fast 007-mäßig, kann man sagen.
Leo Martin heißt er angeblich, muss
man
ja sagen.
Nein, das ist ein Deckname. Ne? Ja, klar, meinst du, als Agent tritt man auf und sagt, wie man heißt. Es ist ein Wunder, dass er sein Gesicht zeigt.
Das
ja?
stimmt.
Und wir reden mal über das ganz normale Tagesgeschäft eines Agenten, weil wer nämlich jetzt die ganze Zeit James Bond vor Augen hat, ja, schnelle Autos, Kugelschreiber, aus denen irgendwie Patronen rausgeschossen kommen oder irgendwelche Rucksäcke, wo eine Rakete drin versteckt ist.
Nicht ganz.
Ich sage jetzt mal, der normale deutsche Spion kämpft vor allem nicht gegen den Bösewicht, sondern gegen die deutsche Bürokratie. Das hat sich in dem Gespräch auf jeden Fall rausgestellt. Ja. Und auch wenn Geld gezahlt wird, also wenn Bargeld fließt, der deutsche Staat hat vorher immer schon mal die Steuern abgezogen, damit alles schön ordentlich und auch geregelt ist. Ihr könnt euch wirklich auf tolle Informationen freuen, auf Insider-Informationen aus erster Hand von einem echten Spion, einem echten Agenten, Leo Martin.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Hör auf zu lachen. Guck mal, was ich mir überlegt habe.
Das ist eine ganz gute Idee.
Leg dein Telefon weg, es geht los. So, heute haben wir einen Spion bei uns zu Gast.
Und er sitzt hier drüben.
Und da dachte ich mir, ich verkleide mich auch ein bisschen, wobei vielleicht Verkleidung gar nicht so deine Metier war, um auch unauffällig rüberzukommen. Leo Martin ist heute bei uns.
Herzlich Barbara willkommen. Schöneberger, herzlich willkommen. Also danke, dass ich hier sein darf.
Guck mal, ich habe sogar noch einen Trenchcoat gefunden.
Es ist unglaublich. Ja, ich dachte immer schon, das Schlimmste ist, wenn ich auf eine Bühne komme, es wird James Bond Musik eingespielt, weil mich das immer aus dem Rhythmus bringt.
Da kann man auch nicht würdevoll dazu einlaufen.
Jeder glaubt, das ist eine gute Idee und das macht immer alles kaputt direkt von Anfang an und dann musst du 3, 4, 5 Minuten Energie investieren. Aber das hier ist schon eine andere Liga.
Du bist lustig, aber das stimmt wirklich. Das wäre ein sehr naheliegender Move, die James-Bond-Musik einzuspielen, wenn du kommst. Dabei würde ich jetzt mal sagen, und das werden wir ja jetzt in der nächsten Stunde rausarbeiten, hat dein Leben vermutlich relativ wenig James-Bond-Elemente gehabt, oder?
In der Post-Production machen wir das dann mit der Musik und zu den James-Bond-Elementen. Also du hast mich jetzt erstmal überrumpelt. Ne? Das ist normalerweise mein Ding, meine Zielpersonen zu überrumpeln. Ich mache jetzt mal den Flugmodus hier rein. Nicht, dass wir noch gestört werden und unsere Leute ein Tok-Tok.
Könnte
Tok,
es denn Tok, sein, dass jetzt noch jemand anruft, der... Bist du noch so viel im Geschäft, dass jetzt dein Auftraggeber sozusagen anrufen könnte?
Ich hoffe immer, dass Auftraggeber anrufen.
Ja,
das passiert auch.
Aber
jetzt wollen wir uns mal 60 Minuten nicht stören lassen.
Okay, das finde ich gut. Ich habe mein Telefon extra auch weggelassen. Darf ich ablegen?
Also
darf ich den Bart ablegen oder ist es vorgesehen, dass ich die ganze Zeit... Oh,
Leg ihn mal zu mir rüber. Oh. Vielleicht werde ich ihn später noch tragen.
Machen das mal so. Wir machen es als Mikrofon vorne dran. So. Das wäre eine gute Idee.
Dann machen wir die spanische Nummer draußen. Du hast gefragt, ob es James-Bond-Elemente gab. Als ich beim Geheimdienst angefangen habe, mein Job war es ja, Vertrauensleute im Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben.
Ja.
Und damals gab es original noch Werberperücken. Also ich habe im Keller bei uns im Hauptquartier einen Blechschrank gefunden. Da waren 3, 4 Perücken drin und ich frage, das ist nicht euer Ernst. Ja? Und dann früher war das tatsächlich so beim Geheimdienst, gerade in der linken Szene.
Ja.
Also alles, was linksradikal zu verorten war, die haben sofort Fotos gemacht und haben dann die Werber der Geheimdienste in ihren internen Medien veröffentlicht.
So,
und die haben
tatsächlich
Perücken getragen, dass das nicht passiert. Und so ein Schnauzbart, hätte ich genauer gesucht, hätte ich den wahrscheinlich auch noch rumliegen sehen.
Ja. Aber ich meine, es gibt ja wirklich nichts Jämmerlicheres, als wenn man sieht, dass jemand eine Perücke aufhat. Ich sehe ja immer noch die Alten, weißt du, verstehen Sie Spaß folgen, das ist ja meine Agentenwelt. Und da haben wir ja auch früher, sage ich mal, mit Lockvögeln gearbeitet, die wirklich, also, sage ich mal, rudimentär verkleidet waren mit so einem Pfiffi auf und so. Und das hat aber irgendwie funktioniert. Vielleicht war die Welt damals auch ein bisschen harmloser.
So eine Hairline in der halben Stirn. Ne? Heute hat man keine Perücken mehr, sondern ein Haarteil.
Ja.
Und die sind ja mittlerweile teilweise totschick, ne? Aber die Perücken von vor 30 Jahren.
Aber da hat sich also auch das Spionen- und Agentenleben ein bisschen verändert und verbessert. Jetzt lass uns mal ganz vorne anfangen. Der Spion, ist das die richtige Berufsbezeichnung für dich?
Spion, also die richtige Berufsbezeichnung wäre Nachrichtendienstler. Ich bin Kriminalist, Diplom-Verwaltungswirt. Das ist die langweilige Bezeichnung. Na, wenn wir hier den ganzen
Sexy-Kick
rausnehmen wollen, dann sagen wir Diplom-Verwaltungswirt. Ne? Ich war Nachrichtendienstler, Ex-Geheimagent. Ja,
ja. Okay, aber Geheimagent klingt ein bisschen nach teurerem Anzug. Ich finde, Spion hat auch so ein bisschen was, dass man sich mal im Hinterhof rumdrückt und durch Löcher so durchschielt. Und bei Geheimagent, finde ich, da ist der Doppelreiher irgendwie im Spiel und die gut geputzten Schuhe.
Ich weiß es
und
nicht,
so.
Wo ich mich hier einreihe. Ne? ich bin hänge irgendwo dazwischen.
Irgendwo dazwischen. Mama, ich will mal Spion werden. War das irgendein Satz, den du mal gesagt hast?
Vermutlich hat den jeder kleine Junge mal gesagt und damals sicher auch ernst gemeint. Aber Geheimagent zu werden, das kann man nicht wirklich planen. Ne? Also mittlerweile ist es vielleicht so, ne, der BND hat seine größte Rekrutierungsoffensive seines Bestehens, macht Werbung über Social
Jetzt
Media.
Jetzt momentan, oder?
Aktuell, ja. Wenn du Agentin werden möchtest. Ja.
Naja, ich bin zweiter, sage ich jetzt mal, ein zweites Standbein. Ist man jemals zu alt, also ich bin doch inzwischen so harmlos, mir traut ja, das ist doch schon eine gute Tarnung. Mir traut doch keiner was Böses zu.
Ja, es gibt Altbewerberprogramme, Entschuldigung. Ja. Mhm. Ich glaube, wir beide haben den Zenit überschritten. Also ich auf jeden Fall, bei dir weiß ich
im
nicht.
Im Agentenleben oder auch insgesamt.
Um dort auf jeden Fall neu anzufangen, sind wir spät dran. Ja, ich weiß nicht, ob das noch was wird. Aber keine Ahnung, vielleicht geschehen ja noch Wunder.
Irgendwann ist man für alles fast zu alt, gell?
Aber wir reifen und die raffen es nicht, ne?
Die raffen es einfach nicht. Also das ist nämlich auch meine nächste Frage. Kann theoretisch, weil ich meine, uns hören ja jetzt Millionen von Leuten zu und die sagen natürlich, Geheimagent, das wäre doch was für mich. Kann jeder sowas werden, wenn man sich nur früh genug entscheidet?
Ja, also bei den Geheimdiensten arbeiten über 50 Berufsgruppen. Ja. Also ich war ein Operateur, mein Job war es, Vertrauensleute im Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben. Das ist im Feld draußen die Arbeit. Es gibt aber auch Auswärter, Analysten, die am Schreibtisch sitzen und mit Computerprogrammen Lagebilder erstellen, Szenen auswerten. Es gibt Schreiner, die geheime Technik in Schränke einbauen. Es gibt Kfz-Schlosser, die Technik in Fahrzeuge
also
verbauen.
Es gibt den Q gibt's.
Den Q gibt's auch.
Und der liebt es bestimmt auch besonders, wenn man zu ihm kommt und man ihn als Q bezeichnet und James Bond-Parallelen zieht.
Haben wir alle schon gehört, jeder von uns.
Ja, ja. Okay, also das ist ja interessant. Es werden Gerätschaften gebaut, es werden Sachen in Schränke eingebaut, natürlich vermutlich immer Abhör- oder Kamerageschichten, oder?
Ja, man nennt das Container-Fotografie oder Container-Videografie, immer dann, wenn es versteckt und verbaut ist. Ja.
Aber da hätte man doch super, also nicht, dass ihr es davor nicht auch schon wusstest, aber wenn wir jetzt wissen, was die Stasi gemacht hat, die hat ja wirklich jahrelang mit diesen Techniken im großen Stil irgendwie gearbeitet. Ist das dann vergleichbar, was man da in den alten Filmen sieht?
Die Stasi war im Vergleich zu dem, was da heute läuft, Kindergarten. Ne? Die Welt ist digital geworden, auch bei den Geheimdiensten. Mhm. Du hast in Russland, in China, in den USA Geheimdienste, die sich nur mit technischer Überwachung im digitalen Umfeld beschäftigen, die mehrere hunderttausend Mann haben. Ja? Und da ist Deutschland mit geschätzt irgendwie etwas über 10.000 Geheimagenten in Summe. Wir sind da eine Miniatur im Vergleich.
Ja gut, aber ich meine, Wir brauchen diese Arbeit ja wahnsinnig. Was wäre denn oder was würde denn passieren und wo wäre Deutschland, wenn es diese Geheimagenten nicht gäbe? Also jetzt ohne zu politisch zu werden, weil wir sind ja ein Unterhaltungsmagazin.
Wollen wir ein Format machen, das nie ausgestrahlt wird? Ne? Oder das Gott langweilig wird? Also sagen wir so, die Nachrichtendienste, die sind Teil der wehrhaften Demokratie und wir haben ja Akteure im linksextremen, im rechtsextremen Bereich, ja, oder Spionage von anderen Staaten, die ganz bewusst tarnen, täuschen, die verdeckt operieren, weil sie eben nicht wollen, dass ihre Netzwerke, ihre Strukturen erkannt werden. Mhm. Und da braucht es eben Nachrichtendienste, die sich speziell auf die Klärung solcher Strukturen einstellen, ne, und die damit umgehen können, weil sie verdeckt im Verborgenen mit geheimen Methoden vorgehen. Ne, mhm. Und keine Nachrichtendienste zu haben, heißt auf einem Auge blind zu sein. Aber man muss die Nachrichtendienste, um doch etwas politisch zu werden, auch vernünftig einsetzen.
Ja, und ist das, und da sind wir schon beim Thema wahrscheinlich in Deutschland, der Datenschutz ist bei uns ein großes Thema, oder?
Der Datenschutz, also wenn du...
Aber haltet ihr euch, ich meine, du bist, entschuldige bitte, Geheimagent. Das ist ja so, wie wenn du irgendwie in ein Haus stürmst und da steht irgendwie Nottür, bitte nicht klopfen, öffnen, genau, bitte klopfen oder so. Moment, stopp, Jungs, wir müssen kurz einen Einsatz überprüfen, da ist der Osama Bin Laden, aber wir dürfen die Tür nicht öffnen.
Genau, Schuhe bitte abtreten, ja, am besten genau, noch vor der Tür genau ausziehen. Gell,
also das heißt, du musst dich ja auch über gewisse Dinge hinwegsetzen können, wenn Gefahr in Verzug ist.
Ja, schön wär's. Also was Geheimagenten tun dürfen und lassen müssen, das ist ganz klar gesetzlich geregelt.
Oh,
ja, und
Gott.
Dieses Thema, ja, mich hat's auch gelangweilt. Was hinter dieser Tür passiert, das bleibt hinter dieser Tür und dann wird im vogelfreien Raum rumagiert, das gibt's nicht. Ne? Und es ist gut, dass es das nicht gibt, aber das macht's natürlich auch manchmal ein bisschen unsexy, die Arbeit.
Ja, bei uns ist es umso sexier. Schau mal, was ich dir gebacken
habe.
Ich
hab's gesehen. Nach einem geheimen Rezept.
Oh ja. Gott, ist das süß. Die Waffel, dieses Waffelrezept ist geheim. Und was steht bei dir?
Hier haben wir, der Teig wurde gerührt und nicht geschüttelt. Das war der Maurice wahrscheinlich.
Ja, ja, ich bin sehr begeistert von meiner Redaktion.
Schieb's hier rein, dann
verrate ich mich wieder als gefrischig auf jeden Fall.
Das fette Teil.
Der Amerikaner ist ja anders als der Russe und der Russe ist anders als der Deutsche. Und ich habe mal gehört, dass man mit Alkohol früher, wenn man befürchtet hat, es sitzt ein Agent vor einem oder so, dann hat man den einfach, und der hat behauptet, er sei Russe, dann hat man ihn betrunken gemacht und hat ihm ein Essen, hat ihm ein Steak gegeben, weil an der Art, wie der das Fleisch geschnitten hat, konnte man dann erkennen, ist er Russe oder ist er in seinem betrunkenen Zustand, zeigt sich dann der Amerikaner, der erst das Fleisch klein schneidet und es dann mit der Gabel irgendwie isst.
Ja, in Russland ist es so, ich habe ja sehr viel Ostblock gemacht, ne? Da werden Geschäfte in der Banja gemacht, in der Sauna, ne? Und da hast du nicht das Glas Wasser stehen, sondern das Glas Wodka. Und wenn du da nicht mithalten kannst, dann wirst du sofort mal nicht ernst genommen.
Kann man das nicht so halb an sich vorbeischütten?
Ja, so in die Blumen.
Das sind ja keine, aber ich meine, in der Sauna, man muss ja irgendwie Tricks. Also zum Beispiel Angela Merkel hat immer gesagt, ein großer Teil ihres Erfolgs war, sie brauchte nicht viel Schlaf und sie konnte gut Alkohol vertragen.
Ja, es braucht Strategien. Und wer die hat, der kommt weiter im Leben.
Gut einteilen. Also es ist ja ein Leben, ich musste vorhin, als ich mich auf dich vorbereitet habe, und dann dachte ich mir, ich musste an den Ranger denken, weißt du, aus dem Schuh des Manitou, der irgendwie am Baum gekettet so steht, der Christian Dramitz, und der sagt, ihr habt es jetzt langsam satt, ständig anschleichen und Fährten verfolgen und so, ich mag jetzt nimmer. Und da dachte ich mir, das ist ja, wenn du im Einsatz bist, und da, ich weiß jetzt nicht, wie viel deine Arbeit Einsatz war, aber da ist man ja, muss man ja immer auf der Hut sein. Es gibt ja nie den Tag, wo man mal vorm Rechner sitzt und sagt, heute checke ich mal meine Mails.
Man ist immer am Profilen, immer am Analysieren. Bei dir kam jetzt gerade die Bayerin durch. Ich mag jetzt nimmer.
Nein, ich mag jetzt nimmer.
Das ist in München die Au, würde ich es verorten.
Ja, ganz genau.
Ich habe oberhalb gewohnt am Nockerberg.
Na wirklich, sagen wir beide aus München.
26 Jahre, ich bin erst hierher nach Berlin gezogen. Vor anderthalb Jahren.
Wie alt bist du?
Das müsst du nicht wissen.
So
das
alt?
Licht von
schlimm.
Brutal. Es ja, ist echt brutal. Schlimm. Ja. Ich weiß, demnächst 50. Ja. Also eigentlich noch alles fresh. Und was war denn eigentlich die Frage?
Die Frage war, ist es nicht wahnsinnig anstrengend, immer Haltung zu haben, sage ich mal.
Ja.
Also du spielst ja eine Rolle, wenn du im Einsatz bist.
Du spielst hier eine Rolle, wenn ich dich sehe in deinem
Schwimmen. Für mich ist das auch tierisch anstrengend. Ich muss die ganze Zeit, ich muss auch noch einen Bauch einziehen. Das musstest du ja sicher nicht.
Wir beide, doch. Jetzt, wo ich diese Erdbeere mir reingeschoben habe, ist das nochmal härter geworden. Ja. Es geht darum, authentisch zu sein. Immer dann, wenn dein Gegenüber das Gefühl hat, das, was ich sehe und höre, das passt nicht zusammen, dann gehen immer die inneren Alarmglocken an, dann gehen die inneren Türen zu und dann erreichst du gar nichts mehr. Und als Nachrichtendienstler, da bist du optimalerweise nicht Schauspieler, sondern die Legende. Wir sind natürlich auch mit Legenden unterwegs, ja, weil wir natürlich nicht auf der Stirn darf nicht stehen.
Deine Legende ist immer die jeweilige Identität, die du für diesen Job annehmen musst.
Genau, richtig.
Und eine Legende geht davon, wo bin ich geboren, bis hin, wie heißt meine Frau, bis hin, wo habe ich studiert?
Also für die meisten Einsätze werden Legenden nicht gestrickt bis zur Geburtsurkunde, sondern das ist eine Geschichte, die im Kontext jetzt funktioniert und die man vielleicht 2-3 Jahre zurückverfolgen kann und die vor allem stimmig für den Augenblick ist. Es gibt auch Legenden, die bei einer Geburtsurkunde anfangen. Ja, dann setzt man sich, das sind die sogenannten verdeckten Ermittler, die wirklich im Milieu in einer Szene eingesetzt werden, dort leben mit den Zielpersonen über 10-12 Jahre und da fängt man bei einer Geburtsurkunde an. Das ist oft ein früh verstorbener Mensch, ja, auf dessen echter Identität dann etwas Künstliches gebaut wird.
Aber alles vom Staat? von höchster Hand, sage ich jetzt mal, genehmigt und auch so gewollt. Ne?
Von höchster Hand genehmigt, gewollt. Da gibt es ganze Bereiche, die sich für operative Sicherheit und mit Legendenbildung auseinandersetzen. Mhm. Und dazu gibt es dann auch Pässe, Personalausweise, Kreditkarten. Ja. Ich habe sogar immer mehrere Wahlbescheinigungen bekommen. Ja. Wenn du zig Identitäten hast, ja, dann kriegst du...
Du konntest immer alle Parteien wählen. Und seit das nicht mehr geht, du nicht mehr mehrere Wahlbescheinigungen kriegst, ist das gesamte politische Wahlsystem auseinandergebrochen.
Jetzt muss ich mich entscheiden. Eine Scheiße. Das ist manchmal nicht leicht. Dieses Jahr war es besonders schwer. Nein, also dieser Bereich Legendenbildung, der hat auch dafür zu sorgen, dass diese überzähligen Wahlbescheinigungen, dass die schön wieder eingezogen werden und auch hier alles nach Recht und Gesetz geht.
Okay. Man hat ja Kontakt mit seinem Arbeitgeber, sage ich mal. Gibt es wahrscheinlich Phasen, da bist du da im Büro, aber du kannst ja nicht morgens jetzt, sage ich mal, in dieses Büro da gehen. Du machst ja alles von zu Hause, oder?
Nö, es gibt schon ein Hauptquartier und eine Dienststelle. Ja. Ne? Ja. Und die, da gibt es also beim Nachrichtendienst gibt es sehr viele, ich möchte es jetzt nicht Arbeitszeitmodelle nennen, aber im weitesten Sinne ist es so. Also ich habe eine Dienststelle gehabt, auf der ich auch relativ oft war und habe meine Einsätze auch tatsächlich von dort aus gestartet. Aber es ist dann tatsächlich so, dass das eben nicht vor der Tür losgeht, sondern dass hunderte Kilometer teilweise dazwischen liegen, bis so ein Einsatz losgeht. Das heißt, Wohnraum ist nie Operationsraum. Ja. Es geht auch darum, nicht erkannt zu werden, um weiterhin sicher zu leben. Und du hast gefragt nach diesem Schauspielerding. Ne? Wir müssen authentisch sein. Das heißt, die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit ist. Und ich habe ja auch privat eine Legende gehabt. Ja, meine Eltern, die wussten ja auch nicht, was ich für einen Job gemacht habe. Ja, gute Freunde.
Das ist natürlich, da wird's hart, finde ich, oder?
Hart wäre die Partnerschaft tatsächlich. Also mein Vater, der hat selbst viel gearbeitet, der war da irgendwie sehr bei sich. Dem hat so grob gelangt zu sehen, er hat mal irgendwann...
Der Junge kommt über die Runden,
der kann seine Miete bezahlen.
Du kannst ja noch nicht mal sagen, ich bin befördert worden oder irgendwie so.
Das schon, also auch hier gilt ja, die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit ist. Und die haben ja gesehen, ich habe mal irgendwann eine Ausbildung bei der Polizei gemacht. Ja,
okay.
Nie in diesem Beruf gearbeitet, keinen einzigen Tag, aber die Ausbildung, damit war das Ding gesetzt. Ja. Mhm. Und dann habe ich Kriminalwissenschaften studiert. Dann hieß es, ich bin beim Innenministerium, wir machen Bekämpfungskonzepte gegen organisierte Kriminalität. Das erzählst du so langweilig. Ja,
ja, Bekämpfungskonzepte, da sagt doch wirklich auch jeder. Ja, gut, haben wir verstanden.
Genau, langweilig wächst. Ja. Schenkt nochmal nach.
Dabei ist es wirklich das Gegenteil von langweilig. Wächst die Bedrohung von außen und von innen, aus deinem Gefühl heraus?
Ja, das ist definitiv so. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr wegzureden mittlerweile. Das hat sehr viel mit der Schere zwischen Arm und Reich zu tun. Nicht nur in Deutschland, sondern auch global. Und wenn die Menschen nichts mehr zu essen haben, dann machen sie Dinge, die sie bei normalen, unter Rahmenbedingungen, in denen sie vernünftig leben könnten und ein Auskommen hätten, eben nicht tun. Und dadurch entsteht Migration, ja, auch wenn sie aus ihren Ländern weggebombt werden. Wir haben eine Radikalisierung in vielen Bereichen, eine Kriminalisierung in vielen Bereichen und das wird nicht abnehmen in nächster Zeit. Ich sehe es nicht.
Bist du in mancher Diskussion, wo dann, sage ich mal, schlecht informierte Leute, die halt irgendwas aus der Zeitung lesen, wo natürlich auch nicht immer die Wahrheit steht oder nicht immer die Informationen so verarbeitet sind, wie du sie ja aus erster Hand kennst, sitzt du da auch manchmal dabei und denkst dir, Freunde, wenn ihr wüsstet, wie schlimm es wirklich ist?
Ich sitze kopfschüttelnd dabei, gerade wenn ich politische Entscheidungsträger manchmal reden höre, ne, oder welche, die in politische Verantwortung kommen möchten. Und da habe ich gelernt, ich muss die Klappe halten.
Ja, klar.
Weil ich mich sonst brutal ungeliebt mache. Ja. Ich habe mal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist auch so eine Sache, ne, habe mich jahrelang zu sehr vielen Geheimdienstthemen und geopolitischen Themen befragt. Und dann habe ich irgendwann mal meine Meinung etwas klarer gesagt, seitdem rufen die nicht mehr an.
Okay, verstehe. Seit wann darfst du eigentlich drüber reden? Weil ich meine, ich glaube, die Geheimdienste haben es nicht so gerne, wenn ihre Agenten nicht zu Lebzeiten, aber zu Einsatzzeiten schon darüber reden.
Ja, ich habe da auch kurz für Irritation gesorgt. Ne? Mhm. Ich bin ja ausgestiegen irgendwann mit dem Geheimdienst nach fast 10 Jahren und es gibt ganz wenig Aussteiger in Deutschland. Ja? Wenn du nach Amerika schaust, nach Großbritannien, nach Frankreich, da gibt es zig Leute, die aus Sicherheitsbehörden aussteigen, in die Wirtschaft gehen. Ne? Mhm. Und bei uns fast keine. Ich war da so ein Exot fast, bin ich bis heute. Und
warum ist das so?
keine Ahnung, wahrscheinlich das Sicherheitsbedürfnis der Deutschen. Ne? Du bist Beamter auf Lebenszeit, so langweilig das jetzt schon wieder klingt, als Diplomverwaltungswirt.
Ich meine, wer Geheimagent wird, hat es doch nicht auf eine Beamtenabsicherung und ein 13. Monatsgehalt abgesehen.
Ja, man kommt ja irgendwo her. Ne? Also die Nachrichtendienste, die rekrutieren sich schon aus der Polizei sehr stark, aus der Verwaltung, aus dem Militär. Ne? Und da ist so dieses Berufsbeamtentum, da hast du halt auch einen Verdienst, das ist ein, damit bist du in der Mitte der Gesellschaft, ne, irgendwo. Und das ist alles organisiert und du kriegst jeden Kredit, kannst jede Wohnung abbezahlen, auf dem Land vielleicht sogar ein kleines Haus. Ja,
ja, also das ist schon, ja eigentlich dann schon ganz verlockend natürlich. Ja, ja. Wenn du sagst, es kommen viele aus dem Militär und viele aus der Polizei, hast du eine Waffe getragen?
Also ich hätte eine Waffe tragen dürfen. Ich bin so ein bisschen pazifistisch eingestellt. Ja, das heißt, ich habe sie nie dabei gehabt. Ich habe eine ganz kurze Zeit in Uniform gehabt. Da gehört die Waffe mit dazu. Das ist logisch. Da machst du deine Schießausbildung und deine Schießtrainings auch.
Konntest du es gut?
Ich habe schon getroffen.
Mhm, okay.
Wir haben ja das nicht Waffe genannt, sondern Locher. Ne? Und wir haben Löcher gemacht.
Locher?
Ja, Locher. Der Locher.
Okay.
Wiegt ein Kilo, so ein Locher. Ja. Und kannst du 8 Löcher machen. Dein Magazin.
8 kannst du machen und dann musst du nachladen. Und das ist ja auch immer in den Filmen der Moment, wo man denkt, es kann doch nicht wahr sein, dass nicht einer mal eine Waffe entwickelt, wo ein bisschen mehr drin ist. Aber dann schleifst du halt so einen Patronengurt hinter dir her. Das ist ja auch nicht unbedingt unauffällig,
ja, man
oder?
Will ja auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nicht irgendwie
überstrapazieren.
Ne? Und mit 8 Schuss kommst du schon weit und dann hast du nochmal 8 am Gürtel. Also für einen normalen Einsatz langt's.
Okay, jetzt trotzdem. Also du kannst ja nicht im Ernst, wenn du in einem, und wir reden gleich über die Felder, in die du dich eingeschleust hast. Also Perücke ist die eine Sache, wo man schon mal sagt, fühle ich mich eher unsicher, wenn ich den Pfiffi auf dem Kopf haben müsste. Aber eine Waffe kann man ja nie so verstecken, dass die nicht irgendwie auch gesehen wird vom Gegner. Und dann ist ja sofort der Ofen aus. Also wäre eine Waffe sichtbar, wärst du ja in höchster Gefahr.
Also ich vergleiche es mal den Geheimagenten mit dem Polizisten. Ja, der Polizist, der hält draußen auf der Autobahn ein Auto auf, ja, das ihm verdächtig vorkommt. Ja. Er weiß nicht, was passiert. Ne? Der wird zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gerufen. Er weiß nicht, was passiert. Zu einem alkoholisierten Menschen mit einem Messer, er weiß nicht, was passieren wird. Ne? Hier ist eine Waffe ein wichtiges Einsatzwerkzeug, ja, das dafür sorgt, dass du im Zweifelsfall überlebst oder andere Menschen. Und als Operateur beim Nachrichtendienst, ich habe V-Leute geführt. Und zwar bei einem Inlandsgeheimdienst zu Friedenszeiten. Ja, da werden keine Himmelfahrtskommandos gefahren. Wir sind nicht der Mossad, ja, wir sind nicht die Russen, wir sind nicht die Nordkoreaner und wir sind nicht im Krieg. Und Sicherheit für die Operateure wird hier anders organisiert, ja. Das heißt, ich treffe mich mit der Zielperson natürlich nicht innerhalb ihrer Szene, ja, sondern ich fahre mit ihr 30, 40 Kilometer irgendwo hin, wo ich davon ausgehen kann, hier ist niemand, der dich kennt, hier ist niemand, der mich kennt.
Und dann spaziert man so über einen Friedhof oder geht im Wald spazieren oder steht im Imbiss.
Also Wald ist schon wieder so eine riskante Nummer.
Ja, ne?
Das
würde
ich mit einer etablierten Quelle definitiv machen. Mhm. Aber man geht halt dann Hertie Obergeschoss ins Café, ja, wo Damen Kaffee trinken.
Ja. Das ist wirklich, das sind Geheimagenten, die da sitzen. Ich gehe da immer vorbei und denke mir, wir trinken denn noch Cappuccino mit Sahne.
Ja, genau. Und so ein Keks, so einen Spekulatius,
so ein
auch im Juli.
Keks, der zur Hälfte in Schokolade eingetunkt ist. Da siehst du mal, da treffen sich die Geheimagenten.
Du, jetzt haben wir die Erdbeeren bald durch. Jetzt, wir arbeiten
Darf ich deine
uns,
noch essen?
Bitte, wir arbeiten uns zu der Waffel runter.
Ah, klar. Da trifft man sich und dann kann man mit dem Gegenüber, der ist der V-Mann, also den hast du geführt. Du hast sozusagen, du bist nicht selber in die Gruppe eingeschleust worden, sondern du warst zuständig für denjenigen, der, sag ich mal, unter Rechtsextremen, unter Linksextremen, unter Hooligans sich aufgehalten hat.
Also rechts, links und habe ich nie gemacht. Ich habe immer nur organisierte Kriminalität gemacht und Strukturklärungsmaßnahmen dort.
Ja.
Und ich war tatsächlich der, bei unseren Human-Operationen nennt man das, also die Arbeit mit der menschlichen Quelle. Es ging darum, Zielpersonen aus der Organisation rauszubrechen. Das heißt, wir suchen uns Typen, die einen guten Blick haben hinter die Kulissen, ja, die schon mitbekommen, was da abgeht, wer die Entscheidungen trifft, wie sich Netzwerke verändern, wie die Lieferrouten aktuell laufen. Und mein Job war es dann, solche Typen dazu zu bringen.
Für euch zu arbeiten.
Genau, und zwar langfristig. Also es ging nicht darum, Informationen rauszubrechen.
Also aber das heißt, du musst Leute überzeugen, die eigentlich zu den den anderen gehören.
Genau.
Du hast einen vom Feind dazu überzeugt, dein Freund zu werden.
Und wenn du dir mal vorstellst, was das heißt, ja, da ist ein Wertekonflikt. Die kriminelle Organisation, die verlangt Verschwiegenheit und Loyalität.
Ja.
Und ich auch.
Ja.
Das heißt nur in meinem Kontext was anderes, ja. Und das heißt, mein Job war es, in einer kurzen Zeit unter hohem Druck jemanden aus der Blockade in die Kooperation zu bringen.
Fantastisch, das kenne ich auch.
Ja, das kennst du aus der Redaktion.
Und ja, auch Zusammenkunft mit Männern.
Oh, mein Beileid.
Aber ich muss manchmal dann doch die Waffe nehmen. Wirklich, weil also jetzt nur mit gut zureden funktioniert es halt dann auch nicht mehr.
Darum haben wir auch die Waffe in einer Frau. Wir stapeln sie ja hier direkt. Jetzt weiß ich, wie viel Bedarf du hast. Ja.
Aber das ist ja spannend.
Jetzt geht ins Dutzend.
Jetzt nochmal kurz. Also du holst jemanden, der eigentlich zur anderen Gruppe gehört, überzeugst ihn, für deine Gruppe zu arbeiten. Die Chance ist ja relativ groß, dass der sagt, fuck you, abreißt und seiner Gruppe sagt, die sind hinter uns her. Die haben gecheckt, worum es geht. Ab jetzt totale Verschleierung. Also ich meine, die Chancen stehen ja, sag ich mal, zu 80%, reißt der doch ab und wird nicht dein Freund, oder?
Ja, Gott sei Dank nicht zu 80%. Ne? Das wäre ein ungünstiges Szenario. Also es gibt ein paar so kleine Tricks und Kniffe. Ne? Die Hauptsache ist schon mal, wen rekrutiere ich? Ich muss jemanden finden, der Bedürfnisse hat. Ne? Der
mein Reden. Wir haben die gleiche Strategie.
Ja.
Okay, also jemand, der Bedürfnisse hat. Okay, das heißt, das muss jemand sein, der vielleicht, sage ich mal, der mehr Geld braucht oder der gerade in der Organisation zwar einen Durchblick hat, aber nicht mehr so gut angesehen ist oder so.
Der gerne an einer anderen Stelle sitzen würde in der Organisation, der mit der ein oder anderen Information, die er bekommen könnte von uns, rein theoretisch, ja, innerhalb der Organisation aufsteigt, beispielsweise.
Das ist ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Das heißt, er arbeitet für euch, kriegt zusätzlich Kohle. Kriegt doch Kohle, oder?
Ja, also wir zahlen, also
nicht
wir wiegen.
Gut. Auf Lohnsteuerkarte. Ja,
auch so ein witziges Ding, ja. Das ist wieder Deutschland. Also zwei Sachen dazu. Das Geld, das wir unseren V-Leuten zahlen,
ja.
Das ist vorversteuert, ja.
Weil die dürfen ja nicht irgendwie nee. Offiziell beim Finanzamt
der
als
kann
V-Mann.
Nicht zum Finanzamt.
Nebentätigkeit
gehen.
V-Mann.
So, und dass das, so deutsch sind wir.
Ist
ja,
das lustig.
Dass das nicht passiert. Also Geheimdienst bekommt in den jeweiligen Bereichen halt einen operativen Titel, x Millionen überwiesen und davon gehen dann 20-30% sofort wieder zurück an die Staatskasse. Das ist die Vorversteuerung.
Ist das toll. Ich dachte, man überreicht sich in dicken Umschlägen Bargeld.
Ja, genau so läuft es. Und das kann er eben nicht beim Finanzamt angeben.
Okay,
und das ist trotzdem alles...
schon versteuert. Ist alles, machen sich keine Sorgen, Steuern haben wir schon abgezogen.
Hier läuft alles nach rechts. Oh,
guck mal, wir kriegen noch mehr Erdbeeren.
Der hört uns zu.
Wir haben ja extra jemanden eingestellt, der nur für die Erdbeeren zuständig
ist. Wir schicken ihn nicht nochmal los, einen Puderzucker holen. Ne?
Nein. Wir haben das. Guck mal, das schmeckt aber wirklich gut. Okay, also, das heißt, Menschenkenntnis ist es, was du brauchst.
Also man muss einfach ein paar solide Strategien im Kopf haben. Wen überwerbe ich? Ich brauche den, der ein Bedürfnis hat, der nicht so große eigene egoistische Interessen hat.
Mhm. Ja. Aber der muss schon schlau sein.
Der muss einen Blick hinter die Kulissen haben und er muss, mir langt eine Bauernschleue. Ich brauche jetzt da keinen Intellektuellen.
Nee,
ja.
Verstehe.
Dann ist immer eine Grundvoraussetzung, ich brauche Insiderwissen über ihn. Ja, ich muss ihm Wissen aufs Tablett hauen können.
Dass er auch erpressbar ist?
Ja, eben, ich darf ihn nicht, dass er rein theoretisch erpressbar sein könnte. Und
ja,
jetzt geht
aber
er,
nett, auf eine nette Art machst du
ja,
das. Du machst es ja so, dass der nicht, er geht nicht in die Opposition, sondern, ja.
Also nur mal angenommen, Barbara, ich wüsste, was in deiner Garage rumliegt, ja, hinterm Rasenmäher, ja, die grünen Päckchen, ja, 6,5 Kilo aktuell,
ja.
Du dachtest, dieses Wissen ist privat, ja, und jetzt liegt es bam auf dem Tisch. Das ist ein emotionaler Super-GAU, weil du auf einmal gar nichts mehr weißt. Wie geht es weiter? Wie komme ich da raus? Was wollen die wirklich? Funktioniert mein Geschäft noch? Ja? Und jetzt erpresse ich dich aber eben nicht damit, sondern ich sage, du, ich weiß, was ich da finde. Aber Barbara, es interessiert mich gar nicht. Ich habe ein anderes Ziel. Ja?
Oh, ja,
ich habe ein
ist
komplett
ja die
anderes Ziel.
Tollsten Methoden. Ich weiß, was du in der Garage hast. Aber darüber müssen wir gar nicht reden. Was kannst du denn für uns tun? So.
Jein, also das hier ist, muss man tatsächlich, ich mache einen kurzen ernsten Moment, ja, weil es wirklich wichtig ist. Hier muss man tatsächlich, wenn ich damit erpresse, ich stelle nicht nur dieses eine Wissen aufs Tablett, sondern ich erzähle aus dem Kontext. Und ein Wissen ist die Lagerhalle.
Ja.
Aber weißt du, was interessiert mich nicht?
Mhm.
Ja? Wir haben ein anderes Ziel und du kannst ein Teil davon sein. Ich werde dich niemals damit erpressen, auch wenn du nicht mitmachst, ja? Sondern jetzt geht ein psychologischer Effekt los. Der andere muss Sicherheit zurückgewinnen. Was wollen die wirklich? Was wissen die wirklich? Wie geht das weiter? Er lässt sich auf Treffen mit mir ein.
Ja, weil der auch geschmeichelt ist, dass du ihn ausgewählt hast.
Ja, Schmeichelei weiß ich nicht.
Naja, gut, aber ich meine, es ist ja schon, ich meine, wenn in der Organisation, du sprichst einen von denen an, hast du ja schon irgendwie, da denkt der ja schon, guck mal, mich hat er ausgewählt.
Ja, es ist eher so, dass sie sich nicht offenbaren innerhalb der eigenen Organisation, weil sie eben nicht wollen, dass sie als mögliches schwaches Glied der Kette gelten. Also das ist eine mega komplexe...
Boah, ist ja mega psychologisch.
Da ist viel los, ja, da ist viel los. Ne? Und im Endeffekt muss ich dann diese Negativmotivation, ja, warum er sich auf Treffen mit mir einlässt, muss ich drehen, dass es am Ende für mich macht, dass er unkritisch Aufträge annimmt und nicht großartig hinterfragt. Und da gehört eben auch dazu, dass ich ihm dort, wo ich kann, das Leben so ein Stück leichter mache. Ja, hier mal was Ausländerrechtliches, da mal was mit dem Führerschein, also alles in einem...
Behördengänge und Formulare ausfüllen. Da wäre ich sofort ausfüllen. Zu jeglicher Zusammenarbeit bereit, wenn einer sagt, ich kümmere mich darum, irgendwie den Kita-Gutschein zu beantragen. Da wäre ich schon sofort auf eurer Seite gewesen, kann ich dir sagen.
Und so läuft es halt.
Ich soll ein Spiel mit dir spielen und ich wüsste, wo ist es denn?
Warte. Muss ich mir für dieses Spiel ein Bart ankleben oder wirst du ihn dir wieder ankleben?
Warte.
Hier ist ein Glas Wasser. Ist das Teil?
Ein Glas Wasser.
Ist erwerten, wir wissen es nicht.
Ah, hier, hinter meinem Ding. Ich hab's schon, ich hab's schon.
Jetzt haben wir hier die Deko gegessen und es sieht schlimm aus.
Wo haben wir die Deko gegessen? Legst du auf wieder? Ich hab's schon gefunden. Warte, ich leg hier Neues da was drauf. Der Deko ist doch bei uns schnell gemacht. Bei uns alles nur Deko. wer hier auf Inhalt hofft. Guck mal her. Schon haben wir es wieder. Aber hungrig ist er, unser Spion.
Ja, der Spion hatte heute nur Frühstück und das war auch nur ein ganz kleines.
Na, wie schon mal. Bei uns? Wir machen dich satt und glücklich und wir erfahren noch lauter tolle Sachen über einen Bereich, von dem ja wirklich keiner was weiß, zu Recht. Finde ich übrigens auch gut,
und,
weißt du?
Und wir gehen es jetzt spielerisch an.
Lieber Leo, liebe Barbara, wir haben lange am Spieltitel gesessen und sind sehr stolz. Deshalb bitte mit viel Liebe vorlesen. Ihr spielt heute 007 oder 0815. Wir haben typische Agenten- und Spion-Klischees gesammelt und ihr sollt bitte klären, ist es 007, also wirklich so, oder ist es 0815 und alles nur Fiktion. Eure gerührte, aber nicht geschüttelte Redaktion. Wir können also auch die James Bond.
Ihr habt es drauf, da war jemand auf meiner Homepage, ja. Meine ganzen 0815, 007 Nummern begeistert gelesen.
Ist das so?
Natürlich.
Ist das so? Wirklich?
Es kommt sicher noch mehr. Lies einfach mal.
Also, eine Waffe versteckt im Regenschirm oder Giftgas im Kugelschreiber oder andere Gadgets irgendwie, die wir jetzt aus einschlägigen, sage ich mal, Agentenfilmen kennen. Gibt es sowas?
Gab es tatsächlich früher auf jeden Fall, wenn du heute in Berlin, Leipziger Platz, das ist das Deutsche Spionagemuseum. Und da kannst du viele, unter anderem Stasi-Requisiten sehen und so wurde früher gearbeitet. Ja, ob das wirklich sinnvoll war im Einsatz, in Ausnahmefällen vielleicht, ja. Durchgesetzt hat sich's nicht.
Spione können alle Kampfsportarten und fliegen Hubschrauber.
Die Spione, die ich kenne, sind sehr fokussiert auf Jujutsu, ja? Und alle Kampfsportarten garantiert nicht. Und natürlich fliegt auch kein einziger Nachrichtendienstler Hubschrauber, auf jeden Fall nicht dienstlich.
Aber Jujutsu, wofür würde einen das, also ist das was, wo man sich verteidigen kann?
Da geht es um Verteidigungsabwehr und Festlegetechniken überwiegend. Also auch die Polizei, da geht es ja nie um Angriff, sondern es geht um Abwehren, sich selbst schützen und Personen fixieren. Ja.
Personen fixieren, ne? Das kann ich
auch. Ja, machen wir.
Jeder Spion arbeitet komplett alleine, ohne Team.
Einzelkämpfertum, Rambo-Manier gibt es tatsächlich nicht, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von Experten in Teams.
Ja. Ja, also James Bond war ja nie telefonisch erreichbar. Der ist ja dann irgendwie auf die, wo ist man dann? Der ist doch immer in Nassau auf den Bahamas und ist dann telefonisch nicht erreichbar.
Ich weiß
weil
gar
er
nicht,
mit
ob der ein Handy hatte. Ja. Weil mit irgendeiner Chaya wieder in den Dünen rumlag.
So, ganz genau. Was war für dich das wichtigste Gerät? Handy? Und war das ein spezielles Handy?
Es ist kein spezielles Handy, es sind tatsächlich operative Handys, die also nur im Dienst genutzt werden. Also es gibt nicht dieses private Handy, mit dem dann auch Diensttelefonate geführt
okay,
werden.
Okay, wo der private Instagram-Account drauf ist und so. Okay.
Auf der Dienststelle gibt es auch keine Handys, ja, die werden abgesperrt in Stahlcontainer vor der Tür.
Das kann weil doch wir uns nicht sein, weil wir natürlich dadurch, ist es möglich, alles nachzuverfolgen und zu hören.
Also
oder?
Telefone sind ein Einfallstor und sind relativ einfach zu instrumentalisieren durch andere Staaten. Also hier muss man, das ist eine sinnvolle Maßnahme tatsächlich.
Okay, ich kenne ein paar Leute, die nicht unwichtige Positionen bekleiden, unterschiedlicher Art. Und wenn ich mit denen in SMS-Kontakt bin, dann kriegt man von diesen Leuten nur SMS und keine WhatsApp.
Ja, überleg mal warum. Die wollen die Amerikaner rauslassen aus dem Spiel.
Aber es ist interessant, oder?
Ja, ja.
Also da ist schon was dran. Okay, so weiter. Nächste Frage. Spione haben immer sexy Undercover-Rollen, wie zum Beispiel Barkeeper, Model oder Masseur. Jetzt geht ein bisschen die Fantasie mit unserer Redaktion
durch. So schaut's aus. meistens sind die Operateure Projektmanager. Das ist dann relativ langweilig im Vergleich, aber das sind Legenden, die sind unsinkbar. Ne? Als Barkeeper musste was können. Ja. Da musste mindestens mal ein Weißbier von einem hellen unterscheiden
können. Und das könntest du gar nicht.
Da wird's dann schon bei dir schwer. Und wenn du sagst, du bist Projektmanager für irgendwas, da wird von dir mal kein inhaltliches Wissen erwartet.
Ja.
Und
Spione haben einen Chef, der immer nur kryptisch am Telefon spricht. Ja, also das ist schon, du musst dich ja ein bisschen, auch wenn man sich bei Hertie jetzt oben im Café trifft, um den Cappuccino mit Sahne zu trinken, den neuen Einsatz zu besprechen, muss man sich verdeckt, gibt es Codewörter, gibt es Operationsnamen?
Also es ist tatsächlich so, dass am Telefon nichts Inhaltliches besprochen wird. Ne? Ja. Also wenn ich mit dem V-Mann beispielsweise kommuniziert habe per Telefon, das kommt schon vor, dann sage ich nicht, treffen wir uns hier am Cottbusser Tor vorne beim Dönerladen, sondern wir machen wie letzten Dienstag, ja, selber Ort.
Okay.
Also da wird schon kryptisch gesprochen. Und ich hatte auch einen Boss, der besonders kryptisch war. Grüße gehen raus, Manfred. Heißt auch noch Manfred.
Der hört uns, da bin ich mir
beim
sicher.
Beim Golfspiel Manfred, erfahren.
Spione haben keinen echten Wohnsitz, zahlen keine Steuern und haben keine Freunde.
So toll wäre das. Also nicht das mit den Freunden. Ne? Wir fallen ja nicht irgendwo vom Himmel und sind dann da und machen irgendeine Operation, sondern es gibt ja, bist ja irgendwo aufgewachsen, hast eine Familie, warst in der Schule, hast ein Vereinsleben
ne?
Und du hast eine Wohnung, also optimalerweise. Und drum zahlst du auch Steuern. Leo Martin ist ja so eine Art Pseudonym, mit dem ich auftrete. Ne? Mein bürgerlichen Namen kennt nur das Finanzamt. Das war ein großer Fehler, Barbara. Insofern muss ich auch diese Frage als leider unrealistisch stempeln.
Wird der eigene Tod gefälscht? Also tut man so, als ob man stirbt, wenn man gar nicht mehr, also wenn man jetzt, ich weiß ja nicht, in welcher Art von, wirst du mir gleich noch erzählen, in welcher Art von Gangstermilieus du da eingetaucht bist, sage ich mal. Aber da ist es dann vielleicht ja manchmal gar nicht schlecht, wenn man Spuren gut verwischt.
Ja, also ich kenne keine Operation, bei der man den Tod eines Kollegen vorgetäuscht hätte. Kenne ich nicht, ne? Kenne ich auch nicht aus dem Ausland. Kenne ich nur aus Hollywood-Geschichten.
Kannst du gut erkennen, wenn dich jemand anlügt?
Puh. Lügen erkennen ist so ein Thema. Ne? Also man kann, wenn es wirklich um was geht, ja, wenn da Schuld- und Schamgefühle sind, dann entsteht Druck beim Lügen.
Mhm.
Und diesen Druck, den kann man erkennen. Ja? Du weißt aber nicht, hat es mit dem Kontext zu tun oder mit der Lüge oder hat es Unwohlsein im Magen oder Kopfweh, Migräne, du weißt es nicht. Ich habe schon ein Bauchgefühl für Situationen und immer, wenn ich mir unsicher bin oder wenn ich mir denke, da ist irgendwas und es interessiert mich wirklich, dann nutze ich das Bauchgefühl schon oder es ist dann Anlass für mich, genau zu schauen und zu hinterfragen. Ich glaube, es gibt niemanden, der eine Lüge zu 100% erkennen kann. Ja? Manchmal gibt es auch ja dieses Lüge-Wahrheit-Thema gar nicht so, sondern den Graubereich dazwischen.
Ja, ja. Aber man sagt doch dann immer, die gucken dann nach links oben, um sich von irgendwie von oben irgendwas runterzuholen an Inhalten oder so. Also solche kleine
das
Dinge.
Das sind sogenannte NLP-Blickfeldmuster nennt man das. Und da gibt es ein Konzept dahinter, ja, dass es einen Blick gibt, der rekonstruierend ist, in die Vergangenheit geht. Und der spricht dann eher für Realität. Und der konstruierende Blick in die Zukunft.
Geht nach rechts.
Genau.
Fantastisch.
Aber funktioniert halt nicht
aufpassen.
Zu 100%. Funktioniert zu 60, 70%, 65, 70%.
Ja.
aber es ist
keine Technik, die wirklich anwendbar
ist. Nein, das kannst du vergessen. Du könntest vorher kalibrieren, ja. Wenn ich dich eine Situation imaginieren lasse, ja, die du nie erlebt hast, ja. Mhm. Du auf einer Showtreppe, hinter dir Elefanten, nackte Tänzer, wollte ich gerade sagen, das hast
absolut
du erlebt.
Absolut aus der Fantasie erdacht.
So, und jetzt schaue ich, wo geht der Blick hin, ja. Und dann lasse ich dich eine Situation erinnern, die du garantiert erlebt hast. Du alleine nachts auf der Straße, der Asphalt ist nass, du hörst irgendwo ein Geräusch. Ja. Und jetzt kann ich schauen, was passiert mit dem Blick, und dann kann ich Rückschlüsse drauf ziehen, was ist Rekonstruktion, was ist Imagination.
Ja, okay,
aber es ist
okay.
Halt kein safes Tool, ja, nee. Weil es kein safes Tool gibt.
Wenn wir jetzt mal deine, also du hast ja in deinem Buch Ich krieg dich geschrieben, hast du, also weil du jetzt auch als Coach natürlich arbeitest, was ja völlig naheliegend ist, du hast da ja aber auch vermutlich den ein oder anderen Einsatz beschrieben oder das ein oder andere Einsatzfeld. Was würdest du sagen, war die spannendste Zusammenarbeit, der spannendste Einsatz deines Lebens, deines Agentenlebens?
Also es waren tatsächlich nie die Fälle. Ich bin auch dankbar, dass du die Frage so stellst und nicht nach dem spannendsten Fall fragst. Ja. Weil es gab nie einen spannendsten Fall, aber es gab immer Situationen, die extrem waren und die auch teilweise extrem belastet haben oder außergewöhnlich waren. Aber es sind so die kleinen zwischenmenschlichen Momente gewesen. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen V-Mann, das war einer, der, mit dem ich am meisten erlebt habe, der mich auch am meisten auf Trab gehalten hat. Der dicht dran an spannenden Fällen war, und der war ja nicht immer, also die sind ja nicht immer leicht zu führen, sage ich jetzt mal, sondern du hast so Wellenbewegungen.
Ist ja kein Mitarbeiter des Monats, denke ich mal.
Da hängt kein Bild im Büro.
Ist ja eine Mischung aus Widerwillen und eine kurze Zwischenfrage, die erpressen dich ja dann auch, oder? Die sagen ja dann, wenn du nicht und so, dann liefere ich dir keine Informationen mehr.
Die halten dann einfach die Klappe, ne? Wenn die rumbocken, dann erfährst du nichts, ne? Genau, und dann wissen sie angeblich nichts.
Oh, das
nichts.
Würde mich wahnsinnig machen.
Das macht mich wahnsinnig. Jetzt habe ich den Faden verloren vor lauter Wahnsinnig.
Nein, dieser Typ, der war nicht ganz leicht zu führen, hast du gesagt. Und den hast du dann immer getroffen?
Ich bring dir ein Beispiel. Der ist mit uns, wir planen gemeinsam einen Einsatz. Das letzte Wort hat er immer, der V-Mann, weil er das Risiko eingeht.
Genau.
Ja? Und er fragt mich noch, ja, das ist schon eine heiße Nummer, kann klappen, kann aber auch schief gehen. Machen wir es oder lassen wir es? Er weiß es nicht. Ja? Und mein Bauchgefühl, weil das ein Typ war, der extrem clever mit Situationen umgegangen ist, der sich auch in viele Situationen reingeredet hat und dann aber auch wieder rausreden konnte. Mhm. Ja? Dann sage ich, du, mein Gefühl ist, dass du das locker hinkriegst. Ja? Mhm.
Und super dann, Satz, schau mal, als Auftraggeber. wir glauben an dich.
Zuversicht und Optimismus. Ne? Aber das war jetzt gar nicht strategisch, sondern es war ehrlich und aufrichtig. Und damit ging auch so ein bisschen mein Problem los. Ne? Also so einen V-Mann, den führst du ja nicht nur punktuell über Tage und Wochen, sondern über Monate und Jahre. Das heißt, da ist auch eine Verantwortung da. Ja. Und diese Operation ging schief, weil er bei einer polizeilichen Maßnahme dann aufgeflogen ist. Und jetzt ist er in U-Haft. Ja. Und da ist er entweder 2 Tage, 2 Wochen oder da wird was Längeres draus. Und du weißt es nicht. Ja. Und du hast aber noch gesagt, du, ich glaube, du kriegst es hin. Also du hast warst vielleicht das Zünkchen an der Waage, dass er dieses Risiko eingegangen ist. Risiken hat er jeden Tag. Ja.
Und du wusstest nicht, dass der in U-Haft war? Ja klar. Weil
natürlich, ich wusste dann schon, dass er in U-Haft kam, ne? Aber ich kann in dem Moment nichts machen für ihn, weil ich ihn als V-Mann ja nicht offenbare. Ja? Und jetzt ist er auch einmal auch nicht mehr mein Best Buddy. Ja? Der hat auch keinen Bock auf mich, wenn er da rauskommt.
Ja, ja,
ja?
Klar.
Sondern der hinterfragt mal alles und ist auf 180. Ja? Und die Beziehungen dann wieder einzufangen, das ist die Arbeit gewesen.
Ja? Aber das ist ja was, da bist du ja immer auf den total langen, auf eine Langfristigkeit angelegt. Da ist ja nie, du, montags habe ich eine super Idee und mittwochs haben wir es schon mal in der Grafik umgesetzt und Donnerstag geht's raus. Ja? Sondern es ist eigentlich im Prinzip, du fängst an, eine Beziehung aufzubauen. Und das dauert ja Jahre.
Ja,
das
also,
ist ja wie wenn du, keine Ahnung, irgendeine Pflanze züchtest und die jedes Jahr sich erstmal irgendwie entwickeln muss.
Ich sag mal, du kommst ja aus dem TV- und Entertainment-Umfeld.
Ich hab's
und das
gern
sind
schnell,
ja die 3 größten Lügen. Es geht ganz schnell.
Ja, ja.
Wir hinterlassen alles so, wie wir es vorgefunden haben und die Rechnung wird sofort bezahlt.
Ja, ja.
Und dann ist die Wohnung Chaos. Wir haben die Kratzer im Parkett und es ist nicht 20 Uhr geworden, sondern 23 Uhr.
Genau.
Ja. Und so brauchst du mit dem V-Mann nicht arbeiten. Also dann erfährst du nichts. Bei uns ist Quellenschutz die Bibel. Ja, und das hat einen Grund. Nur wenn der V-Mann zu 100% darauf vertrauen kann, dass die Information, die er mir gibt, nie im Leben zu einem Nachteil für ihn führt. Nur dann bekomme ich Infos, ja. Und er evaluiert mich ja mit jeder kleinsten Information, die er mir gibt. Ja,
das heißt, stimmt. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass der auch nie irgendwo nachfragen kann und sagen kann, du, was hast denn du für Erfahrungen mit dem Leo gemacht? Sondern der ist es ja jedes Mal eine singuläre Zelle, in der du dich bewegst. Es gibt ja nicht den guten Ruf, den du dir als V-Mann-Führer, sage ich jetzt mal, erarbeiten kannst.
Doch, ich muss ihn aber erarbeiten. Ich kann ihn nicht über Referenzen und Testimonials mir auf die Abkürzung gehen. Ja? Vertrauen kannst du dir nicht erkaufen, Barbara, nicht erzwingen. Du kannst Vertrauen auch nicht mit rationalen Argumenten herbeireden, ja, sondern es entsteht über Erfahrungen und Überlebnisse. Und die muss ich einfach konsequent schaffen. Und drum muss ich diese langfristige Denke haben und nicht den Quick-Win im Kopf.
Warst du mal in Gefahr?
Es gab schon brenzlige Situationen, Beispiel, ne? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, Sicherheit organisiere ich durch sozialen Schutz. Ja, ich bin irgendwo in der Öffentlichkeit und nicht nachts im Wald und nicht nachts am Ende eines dunklen Tunnels und auch nicht Parkhaus ganz oben, ganz hinten.
Ja, bei Herzi im Café, da passiert dir ja nichts.
Neben Waltraud, Gertrud und Hermann, ja. Und mit einer etablierten Quelle geht man natürlich schon auch mal in ein Hotelzimmer, wenn man eine Lichtbildvorlagen macht, ja, wenn man Dokumente sichtet oder fotografiert oder trifft sich dann schon auch mal irgendwo abseits der Öffentlichkeit, ja, wenn der Kontakt etabliert und bewertbar ist. Ich habe mich mit so einem Typen getroffen an dem Waldrand und er beginnt das Gespräch mit: Leo, weißt du, warum ich heute nicht rasiert bin? Ich habe dann nur gesagt, hast verpennt, fand er null witzig,
lustig, ja.
Gar nicht, ja. Sein Hals war rot, du hast die Schlagader pochen gesehen.
Durch das unrasierte Ding sozusagen.
Ja, das war jetzt nicht so ein Urwald, aber das war schon drin. Er hat Stressflecken bekommen im Gesicht bis hoch zur Stirn. Und er sagt, ich habe mich heute Morgen nicht rasiert, weil ich mich im Spiegel nicht anschauen konnte.
Oh,
ich habe das Bild nicht ertragen. Und dann war Schweigen. Und sein Blick wird stier und die Ader pocht. Ja. Und jetzt weißt du, okay, jetzt kann alles passieren.
Ja, klar.
Und dann ballt er seine Faust und dann siehst du die Adern an seinem Arm. Ja. Und du bist am Waldrand.
Okay. Und dann hast du ja in deinem Buch oder wo auch immer in Gesprächen gesagt, dann habe ich aber keine Waffe dabei, sondern ich vertraue auf mein Gesprächsgeschick.
Ja, jetzt ist es zu spät, die Waffe zu holen.
Ja, genau. Warte noch mal kurz, ich bin gleich zurück.
Moment.
Moment, da muss ich noch mal. Ja, genau.
Ja, dann geht's einfach darum, hier wieder rauszukommen. Ne? Und eine große psychologische Falle ist, dass du jetzt bei dir bist in der Angst. Ja, was passiert als nächstes? Was mache ich? Also Fokus auf dich ist hier die Sackgasse, sondern Fokus zu 100% aufs Gegenüber. Okay, wo hat er sein Problem? Was ist die Angst, das Bedürfnis dahinter? Und wie gibt's den Weg da raus?
Oh,
ja? Und bei ihm war es dann so, es war der klassische, man nennt es Verräterkomplex.
Na,
ja,
klar.
Die Organisation verlangt Verschwiegenheit, Loyalität. Ich tue das auch. Ja. Das ist wie ein Wertekonflikt, ein innerer, der kommt da nicht raus. Und diesen Wertekonflikt, der ist ja immer da. Der ist ja allgegenwärtig, aber den kannst du lang stabil halten. Und irgendwann, ja, der stete Tropfen hüllt den Stein, der letzte Tropfen macht das Fass voll und es läuft über. Und jetzt haben wir eine Übersprungshandlung und in dem Moment war man es halt.
Ja. Also hast du im Nachhinein dann, als du ausgestiegen bist, ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, haben sich dann nochmal Leute bei dir gemeldet?
Es gab Zufallsbegegnungen, ja. Also dieser Typ, über den ich meine, die waren nicht alle angenehm, aber es war auch, das war zu handeln, ja. Also ich habe ja 3 Bücher geschrieben, ne? Ich krieg dich, die Kunst, Menschen zu gewinnen, ich durchschaue dich, die Kunst, Menschen zu lesen und ich stopp dich, Nervensägen, Energiekiller eliminieren, und alle 3 waren Spiegel-Bestseller und alle 3 handeln von ein und demselben V-Mann, ja. Und ich habe natürlich, ich unterliege Geheimhaltungspflichten nach wie vor. Und ich habe auch den V-Mann und seine Eigenschaften, Eigenheiten, die handelnden Orte so variiert, dass niemand aus seinem Umfeld die Chance hat, draufzukommen, dass er das ist. Mhm. Aber es sind natürlich auch genauso viele Sachen in den Büchern versteckt, dass er genau weiß, dass er es ist. Ja. Und er hat diese Bücher natürlich dann auch gelesen. Dann gab es auch immer mal einen kurzen Moment, wo er unzufrieden mit der Situation war. Aber das hat nicht lange gedauert. Ne? Und da gab es eine zufällige Begegnung und eine kurze Aussprache.
Du Arsch.
Jetzt sind wir beide okay mit der Situation.
Ja, okay. Was hat dann Familie, was haben Freunde gesagt, als du ausgestiegen bist und dann frei sprechen konntest?
Oh, Barbara, jetzt hast du Maurice so happy gemacht. Also meine Mutter wusste ja nicht 10 Jahre lang nicht, was ich für einen Job gemacht habe. Mhm. Ja, die dachte, ich mache irgendwas im Bereich Polizeiinnenministerium.
Ja.
Und die hat dann das Manuskript zum ersten Buch gelesen. Aber meine Mutter, die ist wie ein Adlerauge, die findet Rechtschreibfehler in einem Tempo besser als jede KI heute. Und die ist aus allen Wolken gefallen. Und ab dem Moment hat sie 2-mal angerufen, jeden Tag.
Um zu gucken, ob sie gut geht.
Ja, ob alles fein ist mit dem Buben. Und da war ich aber schon 2 Jahre raus, ja, und jede Gefahr war gebannt. Aber es hat mir auch gezeigt, da habe ich nie drüber nachgedacht, ja. Ich dachte immer, es geht nur um operative Sicherheit für meine V-Leute und für mich.
Ja.
Aber dass auch für das Umfeld angenehmer ist, nicht zu wissen, dass du Operateur beim Nachrichtendienst bist, die Perspektive hatte ich gar nicht.
Gar nicht. Ist es denn so, dass man Karriere machen kann als Spion? Also ist man vom Oberspion zum Chefspion und ab wann, sage ich mal, kommt man eine Stufe höher?
Du bist Berufsbeamter, ne? Und wir haben beim Staat ja 3 geteilte Laufbahnen. Das ist der mittlere Dienst, wenn wir jetzt zur Polizei rausschauen, das sind die Jungs, die im Streifenwagen sitzen, die grünen Sterne haben oder heute sind sie blau.
Aha, okay.
Dann gibt's die silbernen Sterne, das ist eine mittlere Führungsebene, das sind die Kommissare und dann gibt's Gold, das ist das Top-Führungslevel.
Okay.
Und ich habe mich hochgearbeitet bis an die Kippe zu Gold. Ja. Und hätte auch, ich habe all meine Assessment Center in der Tasche gehabt, die ich gebraucht hätte, um in Hiltrup an die Führungsakademie zu gehen und dann Regierungsrat zu werden. Ich wäre heute.
Oh, sag mal, Leo, das hättest du dir doch nicht entgehen lassen dürfen.
Ich bin so froh, dass ich mir das entgehen haben lassen, weil spätestens die letzten 3 Jahre wäre es für mich unerträglich gewesen, beim Verfassungsschutz zu sein.
Ja.
Und
warum? Also jetzt die letzten 3 Jahre?
Die letzten 3 Jahre.
Ach, das ist ja interessant. Okay.
Und,
ja, stimmt, man muss dann natürlich der Innenministerin oder dem Innenminister folgen.
Ja, die Entscheidungen werden politisch getroffen, ne? Und die Arbeitsebene ist davon entkoppelt. Die machen einfach ihren Job, ne? Und dann wird ein Präsident dort hingesetzt, wo man ihn für angebracht hält. Ja? Und ich bin froh, dass ich raus bin. Lassen wir es doch
sagen
bitte
wir es doch einfach so. Also du hast nicht die goldenen Sterne hast du dir nicht abgeholt. Und gibt es eine Erfolgsprämie? Also wenn du, ich meine mal angenommen, du arbeitest in der organisierten Kriminalität, du lässt mal so ein deine Informationen, sag ich mal, oder deine Arbeit haben ja mit Sicherheit in dem einen oder anderen Fall dazu geführt, dass das größere, sag ich jetzt mal, kriminelle Ringe oder wie auch immer hochgenommen werden.
Wir kriegen keine Erfolgsprämien, aber es gab sogenannte Leistungszulagen für die...
die Deutschen haben es wieder raus, gell? Aber jetzt nicht nur so finanziell, sondern so, dass man... es ist ja wahnsinnig toll. Also ich glaube, Polizei ist ein geiler Job. Also jetzt mal Polizei
im
übergeordneten Sinne. Und ich finde das...
Wenn du nicht in Berlin bist, ist eine tolle Nummer. Hier in Berlin ist mir zu hot, ja.
Ist zu hot, oder? Gibt es denn Nachwuchsprobleme? Würdest du sagen, es gibt nach wie vor noch Leute, die eben deinen Job irgendwann machen wollen, aber auch in den Polizeidienst gehen wollen? Oder müssen wir da gucken?
Also bei der Polizei habe ich jetzt gerade keinen Einblick. Aber allein, dass man, wenn man sieht, was der BND momentan für einen Aufwand betreibt, um qualifizierte Mitarbeiter für verschiedene Bereiche zu bekommen, dann sieht man einfach, dass die Themen dort ähnlich gelagert sind wie in der Wirtschaft vermutlich. Ne? Mhm. Aber ich denke, das ist ein Job, der Abwechslung bietet, der Entwicklungsmöglichkeiten bietet, der hochspannend ist, der auch Sicherheit bietet und der wird schon immer attraktiv
Ordnung
sein.
Ich mag gerne Ordnung in Sachen bringen. Also ich bin jemand, ich mag gerne Dinge, wie soll ich sagen, in Ordnung bringen und dafür sorgen, dass sie, und ich glaube, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man sagt, ich will, dass hier alles irgendwie nicht im Chaos versinkt. Ja? Und wenn man das alles sich selbst überlassen würde ja Chaos irgendwie.
Also mein
kommen.
Ansatz als Kriminalist war immer Prävention vor Repression.
Ja.
Das heißt, ich bin vom Ansatz immer lieber gewesen, derjenige, der Straftaten verhindert, bevor er sie dann verfolgt und beweisen muss. Und darum war ich beim Verfassungsschutz auch gut aufgehoben, weil hier geht es um Prävention und Ordnungsmacht des Staates, möchte ich es jetzt mal nennen, ist ja auch etwas um Fairness, Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Ordnung herzustellen. So habe ich es tatsächlich auch immer gesehen.
Ja. Also würdest du abschließende Frage, den Job des Verwaltungs...
Dingens Kirchenbums
teilen. Das klingt ein bisschen nach Loriot. Also als AK-Geheimagent, AK-Spion, AK was auch immer, würdest du es empfehlen?
Also ich werde oft gefragt von Müttern und Vätern, mein Sohn will, meine Tochter will, zur Polizei, zum Geheimdienst oder wo auch immer hin. Ja. Und ich sage immer, das ist ein geiler Job mit einer mit Entwicklungsmöglichkeit, mit einer Bandbreite. Geh mal in den Polizeibereich, von ganz ganzen Tag mit dem Hund Gassi gehen, ja, bis zum Hubschrauber fliegen. Du kannst einen Zug in eine Einsatzhundertschaft führen, hast nur mit jungen Menschen zu tun, ja. Du kannst Sachbearbeiter sein für Wirtschaftskriminalität, Cyberkriminalität, organisierte Kriminalität, ja. Das ist so ein spannendes Feld, ja, mit echten Karrieremöglichkeiten, und ich hätte auch ein gutes Gefühl dabei. Es ist auch nicht so gefährlich, dass es unkalkulierbar ist, sondern alles fein, ja. Tolle
Jobs. Dann machen wir das. Dann bewerbt euch doch bitte.
Lässt du die Klamotten gleich an, klebst dir den Bart wieder hin.
Ich wollte gerade sagen, ist doch schön, dass ich mal die Klamotten auch anlassen kann, irgendwie, um einen neuen Job zu machen.
Ja, hier war eh so kalt.
Guck mal, ich habe hier einen Trenchcoat heute an, für all die, die es leider nicht sehen konnten. Ich habe einen Trenchcoat an, ich hatte mir einen Bart angeklebt, und wenn ich jetzt gleich das Studio verlasse, in geheimer Mission, lieber Leo, werde ich mir den auch wieder anlegen. Ich werde mich jetzt wieder entfernen.
Wo ist sie? Ich sehe sie nicht mehr.
Und schon bin ich verschwunden.
Zack, ist sie weg. Ja.
Das war mein unglaubliches Gespräch mit Leo Martin, seines Zeichens ehemaliger Geheimagent. Und ich werde jetzt eins mit der Wand und verschwinde aus dem Bild.
Und genau so war es damals beim Geheimdienst. Genau so. Und nicht anders.
Und ich stoße noch an die Erdbahn.
Barbara, wir haben noch Erdbeeren.
Was für ein spannendes Gespräch. Ich meine, ich habe ja schon mit so viel Prominenten geredet, aber es ist auch mal toll, wenn man mal jemand anderen vor der Linse hat, sage ich
toll.
Mal.
Ist wirklich, wirklich toll. Kann man nur empfehlen, haben wir auch noch mehr von.
Ja, wir haben da noch mehr im Petto. Guckt einfach mal nächste Woche vorbei, dann gibt es eine neue Überraschung im Sommerspezial.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de